Zeit.
Hänsel und Bremen. Hänsel und Bremen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast. Es ist Hänsel und Bremen und es ist tatsächlich Hänsel und Bremen. Es ist das Bremen-Format. Herzlich willkommen, liebe Hansestädter. Das ist Bremen und was es noch ist, es ist auch ein bisschen Nürnberg hier. Neben mir sitzt der Thomas Gottschalk, der Podcast. Okay. Es ist einer der... Tobi, du bist gut gekleidet, du siehst auch ungefähr aus wie Thomas Gottschalk. Ich habe es schon verraten, es ist Tobi Hänsel.
Moin, Timo.
Ja.
Ja, ich musste gerade nochmal an mir runtergucken. Also mein Outfit ist heute nicht golddurchwirkt, wie Gottschalk das letzte Woche noch im Radio ankündigte. Sein Outfit wird golddurchwirkt sein und er hatte dann so eine komische Glitzerjacke an, wie immer. Da bin ich mit meinem ausgewaschenen Kapuzenpullover ja wohl bei weitem nicht auf dem modischen Niveau.
Wir haben eben lange geplant, muss man sagen, wie das heute, die Sendung heute ablaufen wird. Und jetzt in den ersten Sätzen werde ich schon sprengen. Tobi, du hast gesagt, du hast Wetten, dass gesehen. Wie war das?
Legendär.
Und jetzt die zweite Frage. In was für einer Welt leben wir, in der du Wetten, dass geguckt hast und ich HSV?
Ich muss ja zugeben, der HSV lief natürlich nebenher. Aber auf diese Wetten-Das-Sendung habe ich mich ja ungefähr 11 Jahre gefreut.
Aber dir ist bewusst, dass das Wetten-Das war und nicht Hallo Spencer.
Ja, das ist richtig. Aber ich habe ja jetzt auch leider hören müssen, dass die Hallo Spencer-Kulisse, die ja dann noch jahrelang im Heidepark ausgestellt war, mittlerweile verschrottet wurde vom Heidepark, der ja laut weisen Menschen einer der schrottigsten Freizeitparks überhaupt ist. Ja, von daher wird es auch keine Fortsetzung von Hallo Spencer mehr geben.
Das
geht einfach nicht.
Ist
solange Thomas Gottschalk noch lebt, kann man noch unendlich viel Wetten, dass produzieren. Aber Hallo Spencer ist vorbei.
Und solange Sonny Kittel noch lebt, kann man noch ultralange HSV produzieren.
Ja, und tolle Tore sehen.
Tobi, ich würde sagen, wenn wir da schon sind, ziehen wir das Thema jetzt einfach vor, alter Schwede. Sonny Kittel hat mich ein bisschen erinnert an Slatko Junuzovic, muss ich sagen. Ich glaube, das war der Letzte, der in Bremen ein Fernschusstor geschossen hat.
War das nicht Cristiano Ronaldo?
In Bremen weiß ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob Werder Bremen nicht eventuell mehr Tore in Bremen geschossen hat, als Cristiano Ronaldo in Bremen geschossen hat. Ich kann mich gar nicht an Cristiano Ronaldo-Tor in Bremen erinnern. Von daher, ich kann mich gar nicht daran erinnern, hier Cristiano Ronaldo gesehen zu haben. Nur Messi eigentlich. Und Ronaldinho.
Das war doch Cristiano Ronaldo mit diesem legendären Freistoßtor, oder nicht?
Hier in Bremen.
Ja, ob das in Bremen war, weiß ich nicht. Es muss ja auch mal ein Auswärtsspiel gegeben haben.
Auch gegen Bremen,
oder ich wahrscheinlich. Bremen noch Champions League gespielt.
Ja, das ist sehr lange her, Tobi.
Das ist korrekt.
Ich kann mich auch an Gegentore gegen Werder oft sehr schlecht erinnern. Ich weiß nicht mal mehr, wie das beim Spiel in Nürnberg war.
Ja, aber lass uns über Sonny Kittel reden.
Ja, wie verrückt auch eigentlich.
Der hat ein wunderschönes Tor geschossen. Das war alles hervorragend. Das war fantastisch. Leider kam mir kurz darauf der Gegentreffer. Und dann wusste der HSV auch nichts mehr mit sich anzufangen. Und dann ging es wieder 1-1 aus. Scheiße.
Ja, mal wieder, oder?
Ja.
Vor dem Spiel wurde Tim Walter, heißt er wahrscheinlich, der Hamburger Trainer, schon begrüßt als Unentschieden-König vom König von Sport 1. Ja, war ein gutes Interview. Auf jeden Fall ging das dann so weiter. Aber der HSV ist immer noch vor Bremen. Ein Spiel gewonnen und immer noch vor Bremen.
Wundert eigentlich.
Aber auch nee, aber die haben nicht ein Spiel gewonnen, aber nur eins verloren.
Also der HSV hat ja schon ganz gut gespielt bislang diese Saison und da ist auch noch Potenzial nach oben.
Ja, werden wir
das
sehen.
Das sage ich dir ja auch jede Woche, die ich hier sitze bei euch.
Dass bei dir noch Potenzial nach oben ist?
Dass bei mir noch Potenzial nach oben ist und dass beim HSV erst recht noch Potenzial nach oben ist.
Ich glaube,
bei Werder Bremen. Letztes Jahr stand er immer auf Platz 1 und ist dann eingebrochen und jetzt macht das umgekehrt.
Genau, das werden wir sehen. Ich bin sehr gespannt. Was ist deine Einschätzung? Ist bei Werder Bremen auch noch Potenzial nach oben?
Das weiß man nicht so genau, muss ich ja ehrlich sagen.
Leider
also
ist ja...
Also manchmal performen die gut, meistens performen sie schlecht. Da muss ich noch ein bisschen was ändern. Sonst ist das halt das Ende vom Anfang.
Ja, das war ist der Gag, den wir an dieser Stelle schon ein paar Mal gebracht haben. Ich kann dir erzählen, ich habe heute Michael Zetterer an seinem Auto gesehen, wie er gut zugeredet bekommen hat. Wir waren kurz davor zu rufen. Also,
wolltest du ihm auch gut zureden?
Ich wollte rufen, Zetti, wir glauben an dich. Ja, aber er war im Gespräch und das war mir auch ein bisschen peinlich.
Und, das ehrt dich.
Ja. Ja, also.
Aber du hast noch ganz andere Promis heute gesehen.
Ah, wir rutschen so durch.
Ja.
Du musst auch sagen, du hast wirklich Glück gehabt in dieser Folge. Ich hatte mir den Rest des Tages eigentlich überlegt, dich als den Jens Nowotny des Podcasts anzukündigen. Aber dann ist mir aufgefallen, du bist ja in diesem Podcast einfach die Nummer 1 und Jens Nowotny ist traditionell die Nummer 2. Ich habe ihn nämlich gesehen in seiner Rolle als zweiter Trainer, also als Co-Trainer der U18-Nationalmannschaft Deutschlands.
Warum sind die hier in Bremen? Warum?
Keine Ahnung.
Was machen die?
Ich denke, die haben einfach einen Lehrgang, weil jetzt ja gerade Länderspielwoche ist so. Und da haben natürlich auch die Jugendnationalmannschaften einen Lehrgang. Also, und die U18 hat den großen Vorteil.
Dass das liegt jetzt natürlich nahe, direkt zum nächsten Thema zu springen. Aber wir müssen das noch ein bisschen auskosten, ne? Über Jens Nowotny und die U18 zu sprechen. Und bist du mit Jens Nowotny ins Gespräch gekommen?
Ja, Jens Nowotny musste leider in dem Moment arbeiten. Und ich hatte ja nun auch eine Aufgabe. Ich war mit Wim unterwegs und dann mussten wir ein bisschen gucken. Und ja, nee, Jens Nowotny war da in seiner Tätigkeit als Co-Trainer, stand er auf dem Trainingsplatz von Werder Bremen und hat da die U18 dirigiert. Ich muss sagen, ich weiß gar nicht so genau, wer von Werder alles dabei war. Da werden auch Bremer Kids dabei gewesen sein. Unter anderem bin ich mir ziemlich sicher das Torwarttalent Mio Backhaus gesehen zu haben. Heißt er vielleicht auch Backhus? Das weiß ich nicht, aber ist auch egal. Auf jeden Fall, Mio war, glaube ich, dabei. Mio, Mio.
Mio, Mio.
Trinke ich gerne Mio, Mio Cola Zero. Klingt auch relativ gut. wie gesagt, in Gedanken, Louis Lord, das andere Torwarttalent von Werder Bremen, ist auch U18, hat sich aber relativ hart verletzt in letzter Zeit. Wir haben ihn noch gesehen beim Spiel gegen Atlas. Genau. Mhm. Aber der hat sich kurz danach, nachdem wir ihn abgefeiert haben für diesen Namen, hat er am Tag vor seinem 18. Geburtstag, ist er jetzt auch nicht mehr U18, wahrscheinlich genau deshalb, ihm ist aufgefallen, wenn Jens Nowotny kommt, ist er eh über 18, darf gar nicht mehr mitmachen, dann kann er sich auch verletzen. Dann
kann sich auch verletzen, ne?
Ja.
Ja, herzlichen Glückwunsch, vor dem 18. Geburtstag.
Ja, einen Tag vorher. Da
fiel die Feier flach, ne? Und er hatte ganz viele Schmerzen, musste deshalb ganz hart feiern.
Ja, an seinem Geburtstag wurde er, glaube ich, operiert. Ja. Also gibt auch schönere Geschenke. Wo sind wir stehen geblieben? Jens Nowotny, die Nummer 2.
In allen Belangen.
Genau. Georg Streichsbier oder so ähnlich heißt der Trainer, wo ich denke, streicht dieses Bier. Und dann bringt es ja irgendwie auch nicht.
Kein Wunder, wie in England, der nimmt die Schaumkrone
davon. Ach, Shakespeare, Gast, ja, genau, auf jeden Fall. Nummer 2, Jens Nowotny, kann man nochmal der Ehre halber sagen, die ewige Nummer 2, denn 2002 wurde er sowohl Zweiter im DFB-Pokal, Zweiter in der Meisterschaft, klar, Vizekusen, Zweiter in der Champions League und Vize-Weltmeister.
Vize-Weltmeister.
Und,
gegen Brasilien.
Der will jetzt praktisch die neuen Zweitplatzierten ausbilden. Und da freuen wir uns noch drauf.
Ist doch super, dass er das in Bremen macht.
Ne? In der zweiten Liga.
Im Fantastisch. Prinzip.
Zweite Liga Hauptstadt Werder Bremen. Einiges los am Osterdeich. Aber auch einiges los in der Stadt.
Auf jeden Fall.
Ich denke ja immer, ich hätte dich auch fast als Bert Brecht des Podcasts ankündigen können. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Und in dem Fall, stell dir vor, es ist EKD-Synode in Bremen und keiner geht hin.
Ja, und das ist ja immer die Fortsetzung bei Brecht, die immer vergessen wird. Stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin. Dann kommt der Krieg eben zu dir. Und in dem Fall kommt die EKD-Synode dann halt zu den Synodalen, wie ja die Delegierten auf diesem Parteitag der evangelischen deutschen Landeskirchen heißt. Ein Drittel sind theologische Fachvertreter, zwei Drittel sind Laien.
Laien, genau. Es ist nicht der Laiensclub, sondern es sind Laien. Tobi, vorher nochmal ganz viel Respekt für dieses Sprachbild, was du da eben aufgebaut hast. Das klang fast so, als hätten wir es geprobt.
Wir aber proben
nie. War gar nicht. Guter Gag, Tobi, das von mir kriegst du da mit 2. Ja, aber wie gesagt, es ist EKD-Synode in Bremen. Die Evangelisten tagen eigentlich gerade in Bremen. Mhm. Aber sie kommt da hin, online. Wegen Corona haben wir jetzt auch gelernt. EKD-Synode, was haben wir gelernt? 127 Synodale gibt es.
Genau.
Also Teilnehmer an dieser Synode. Und jetzt fragen sich alle, warum reden denn diese Fußballpunks da gerade über Kirchen? Fuck, kann man in dem Fall auch sagen. Warum denn? Ja, weil es auch gerade, Achtung, der Shit ist Überall wird darüber berichtet. Das ist jetzt irgendwie nicht nur ein Kirchentag, der hier gerade stattfindet.
Naja, wenn hier Kirchentag gerade wäre, dann wären hier, ich erinnere mich an 2009, als der Kirchentag hier tatsächlich war, auch kein Durchkommen mehr, weil alles voll mit Menschen wäre, nicht? Und jetzt ist Corona. Eigentlich hatte man eine große Party im Dom geplant. Die ist halt ausgefallen. Jetzt sitzen alle zu Hause in ihren beheizten Wohnzimmern und sitzen am Laptop und hören sich das Gesabbel von zu Hause aus an.
Genau, es werden irgendwie Kirchengesetze bestimmt. Man redet trotzdem aber auch über Gott und die Welt, habe ich gehört. Und was das genau ist, also so richtig kriegen wir es nicht zusammen.
Bist du eigentlich getauft, Timo?
Natürlich bin ich getauft.
Auch konfirmiert?
Auch konfirmiert.
Nicht schlecht, da bist du mir einiges voraus.
Wie, was bist du nicht getauft?
Ich bin nie getauft worden, nie konfirmiert worden. Aber ich bin auf einem evangelischen Kindergarten gewesen. Ich hatte immer Religionsunterricht in der Schule, außer ab der 9. Klasse oder so. Ab wann konnte man das selbst entscheiden? Ja. Da hatte ich dann ein paar Jahre Werte und Normen. Das war auch von Nassing. Da saß ich mit den drei Katholiken dann zusammen, die am Reformationstag auch in die Schule antreiben mussten, so wie ich auch. Ich bin ja durch und durch evangelisch erzogen, könnte man mal. Ja. Ich bin halt nur nicht getauft.
Krass.
Ja, aber das heißt halt auch, dass ich nicht so viel Ahnung habe, weil das Glaubensbekenntnis muss ich halt auch nie auswendig lernen.
Ja.
Und deshalb brauchen wir jetzt fachlichen Beistand.
Ja, wir brauchen fachlichen Beistand, in dem Fall auch göttlichen Beistand. Ich habe mir lange überlegt, wen wir fragen können, weil wir kennen ja eigentlich keine Kirchenleute. Aber mir ist eingefallen, ich habe das schon mal mit einer Pastorin gekocht, online. Und die sind jetzt auch gerade online. Von daher würde ich sagen, schalten wir jetzt mal so live, wie man in einem Podcast live schalten kann, nach Badewischa, aber noch viel genauer nach Altenesch, Lemwerder Altenesch, schräg gegenüber von unserem Freund, dem Fleischer, Olli Horn. Und lass uns einfach mal von der Pastorin erklären, die nämlich zufälligerweise eine von 127 Synodalen ist. Was ist da eigentlich los?
Was ist da los, Frau Brockmann?
Hallo aus Bremen. Oder eben auch doch nicht so richtig aus Bremen. Denn ich sitze jetzt zu Hause an meinem Computer und verfolge dort die zweite Tagung der 13. Synode der EKD, der Evangelischen Kirche in Deutschland. Ich bin Sonja Brockmann, ich bin Pfarrerin in Lemwerder und ich bin Mitglied der 13. Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland. Das ist ein Leitungsorgan, eins von dreien der Evangelischen Kirche in Deutschland mit 128 Synodalen. Und die beschließen Angelegenheiten der EKD. Dazu gehören Kirchengesetze, wie zum Beispiel zum Haushalt und zum Datenschutz, sowie Vorlagen des Rates und der Kirchenkonferenz. Diese Synode, die kommt in der Regel einmal im Jahr an wechselnden Orten zu einer mehrtägigen öffentlichen Tagung zusammen. Normalerweise hätte diese Synode jetzt vom 7. bis zum 10. November in Bremen stattgefunden. Und jetzt ist es so, dass kurz vor Beginn der Tagung bei einem der leitenden Bischöfe eine Corona-Erkrankung trotz Impfung festgestellt worden ist, so dass alle Gäste gebeten worden sind, wieder abzureisen. Wir haben das schon geübt bei der ersten Tagung, digital zu tagen, und deshalb konnte ganz schnell das ganze Programm umgebaut werden. Ein wesentlich kleinerer Kreis ist in Bremen geblieben und alle anderen Mitglieder der Synode, die sind jetzt zu Hause an ihren Computern und verfolgen die Synode digital. Aber was sind eigentlich die Themen? Im Mittelpunkt steht mit Sicherheit die jetzt gerade stattfindende Wahl des Rates der EKD. Der Rat der EKD hat 15 Mitglieder, Laien und Theologen gemischt, und davon werden 14 heute von Synode und Kirchenkonferenz gewählt. Der neue Rat wird dann wiederum den Ratsvorsitz bestimmen. Und das wird total spannend. Heinrich Bedford Strohm hat es in der vergangenen Synode gemacht, und jetzt wird es vielleicht oder wahrscheinlich eine Frau. Soweit zur Gremienzusammensetzung. Spannend ist natürlich, was besprochen wird. Es gibt schon zahlreiche neue Anträge, die sich mit Themen beschäftigen wie Ankerzentren, Afghanistan, Inklusion in der Kirche, Klimaschutz natürlich ganz weit oben, Impfgerechtigkeit. Also es gibt ganz viele Themen, die hier angesprochen werden und in denen in Zukunft in Ausschüssen gearbeitet werden wird. Inhaltlich im Zentrum stand mit Sicherheit gestern der Bericht des Beauftragten zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Es hat persönliche Berichte gegeben von Betroffenen, die alles sagen durften, die Kirche kritisieren durften. Die Kirche musste zuhören, selbstkritisch und offen sein für das, was gesagt werden muss und auch angehört werden muss, damit die Betroffenen ihre Würde zurückbekommen. Eine zentrale Frage ist natürlich auch, wo werden sexuelle Übergriffe strukturell begünstigt und wie können Menschen vor sexueller Gewalt geschützt werden in Kirche und Gesellschaft und unterstützt werden gegen die Täter? So, nun habt ihr hoffentlich einen kleinen Einblick, was die Synode der EKD so macht. Sie arbeitet zu Themen unserer Zeit, zu denen wir als Christenmenschen nicht schweigen sollten. Es geht darum, in Wort und Tat Stellung zu beziehen, Gerechtigkeit und Frieden zu fördern und natürlich dabei den Blick gerichtet zu halten auf das unverbrüchlich geltende Gebot der Liebe. Natürlich beschäftigt sich die Kirche auch ein bisschen mit sich selbst. Nicht ganz unwesentlich fragt sie sich, wie sind wir in Zukunft...
Uiuiui, das klingt wie ein Fest, oder?
Das ist ein Fest, ja. Also es wäre wirklich festlich, wären alle vor Ort. Ne?
Ja, ja, aber einiges los. Ähnliches großes Volksfest wie die EKD-Synode, die jetzt ja irgendwie leider keine Party machen konnte, war der Freimarkt, Tobi. Der Freimarkt ist durch, wir sind ein bisschen später auch, aber es ist eine ganze Jahreszeit hier in Bremen, von daher kann man mal kurz drüber reden. Warst du da?
Ich bin tatsächlich da gewesen, ja. Wie häufig? Einmal.
Geil.
Leider. Eigentlich wollte ich noch ein zweites Mal hin, auch mit Alexandra, aber es ergab sich dann bedauerlicherweise nicht und dann war es ja auch schon wieder zu Ende. Es ist ja, früher als Kind fand ich das toll, Jahrmärkte, weil man Karussell fahren konnte. Später hat mich das überhaupt nicht mehr interessiert. Seit ein paar Jahren finde ich es wieder klasse. Auch weil man da viel zu essen bekommt, was man sonst das Jahr über nicht kriegt. Zum
was
Beispiel richtig leckere Berliner.
Okay. Und also hast du Berliner gegessen?
Ich habe Berliner gegessen. In Fett gebacken. Eben die richtigen, nicht diese komischen mit Heißluft bepusteten Pseudo-Berliner, die man halt so beim Bäcker kriegt. Ne?
Ich finde die vom Bäcker geil, muss ich sagen. Die sind nicht so fettig.
Ja, das Gute ist, die gibt es halt nur auf dem Freimarkt, die richtig guten Berliner. Und deshalb kriegt man die nicht so häufig. Und zwei, dreimal im Jahr kann man die essen.
Hast du die bei Sascha Berger aus Delmenhorst gegessen?
Bei wem denn sonst?
Ja. Ich kann mich erinnern, die hatten mal einen Stand bei Thomsen, aber das ist jetzt echt kein Delmenhorst-Podcast, aber das wäre in Bremen gegessen. Danach, der hatte praktisch schon die ganze Familie vergiftet.
Wirklich?
Ja, Ricardo und ich waren völlig ausgeschaltet, nachdem wir das von dem gegessen haben. Aber Sascha, viele Grüße, wir sehen uns wieder auf dem Drachenfest.
Mir ging es gut, mir ging es gut. Ja, gut. Nein, Freimarkt war toll, Karussell bin ich auch gefahren und es gab ja keine Festzelte dieses Jahr, nicht? Das war ja alles Open Air, also die Festzelte waren quasi da, die hatten nur kein Dach drüber. Da hast du gedacht,
Cabrios ist vorbei. Fest Cabrios waren es in dem Fall.
Genau.
Tobi, ich möchte vielleicht...
Fast so wie das Cabrio, wo dein Sohn mitgefahren ist, ne?
Ja, das
der ist... Der alte Autoposer.
Du mit deiner Mega-Überleitungskunst. Ich hätte fast die wichtigste Frage in diesem Podcast heute gestellt, aber ich schiebe sie noch zurück. Ja, du hast recht. Wim ist einfach mal Mercedes SL gefahren. Es war nur der kleine Freimarkt, aber... Er hatte seine junge Freundin dabei. Den Namen nennen wir jetzt nicht aus Datenschutzgründen. Aber sie sind einfach Mercedes SL gefahren.
Wenn schon, denn schon. Wenn was willst du im Polizeiauto sitzen oder im Bus hinten?
Ja.
Ne? Wenn du im SL sitzen kannst.
Auf das jeden war eine gute Nummer. Später hat er mir noch mein Eis Visanes geklaut. Und
da habe ich gedacht, Alter, ich fahre SL, was willst du? Gib mir dein Eis.
Ja, nee, er muss schon der Fairness halber sein. Wir haben uns echt wunderschön geteilt. Es war eigentlich meins, ich wollte ihm was abgeben. Später hat er mir was abgegeben.
Ja.
Darf der Alter auch mal.
Sehr gut.
Aber wie gesagt, ich denke, das war auch einfach... wir haben mich angeguckt und hat gesehen, der junge Mann, der ältere Herr, der dickliche ältere Herr, sollte nicht so viel Eis essen. Dem helfe ich einfach. Das war Bodycoaching. Fand ich auch nicht schlecht. Sehr rührende Geschichte.
Freimarkt auf jeden Fall super,
muss ich genau, sagen. Ich bin jetzt auch wieder voll im Freimarkt-Game. Großer Fan, deshalb haben wir das Thema nochmal aufgezogen. Wir haben praktisch vorberichtet, jetzt haben wir nochmal nachberichtet. Aber Tobi, ich habe es schon angekündigt. Trink schnell aus. Jetzt kommt die wichtigste Frage heute, aber zumindest im Freimarkt-Thema. Tobi, du warst auf dem Freimarkt. Warst du auch bei Hänsels gebrannten Mandeln?
Nee.
Warum nicht?
Aber ich war bei Hänsels gebrannten Mandeln, als der Dämepark in Delmenhorst da war. Da wir heute nicht über Delmenhorst sprechen, erzähle ich das nur ganz kurz am Rande. Aber da
hast du sämtliche Fotos gemacht, die wir alle bei Instagram posten können?
Das Ding hat so einen Bart, Timo.
Ja.
Ich bin mit denen weder verwandt noch verschwägert noch sonst irgendwas.
Du bist auch nicht von Hänsel und Gretel. Okay.
Gut. Anderen nicht.
Tobi, dann ist der Gag vorbei.
Und der Gag zündet auch leider nicht, weil man ja nirgendwo mit Karte bezahlen kann auf diesen Jahrmärkten. Und ich stelle mich da ja nicht vor und sage, guten Tag, mein Name ist Hänsel, ich kaufe hier ein.
Das ist Quatsch, Tobi. Ich glaube, das machst du in jedem anderen Laden. Von
daher. Also, das mache ich erst, wenn ich in Rente gehe.
Ich war letztens, kann man mal kurz erzählen, mit Tobi bei Edeka zum Bier holen. Und da sagt er genau diesen Satz an der Kasse. Guten Tag, mein Name ist Hänsel, ich kaufe hier ein.
Wirklich?
Ja, du merkst das schon nicht mehr.
Nee, in der Tat. Vielleicht bin ich von der Rente auch nicht mehr so weit entfernt, wenn ich schon so chillig wäre.
Ja, Tobi.
Erzähl. Wie kann ich dir helfen?
Ja, wenn du mal einen Platz brauchst, ein Bett im Kohlfeld, das ist immer frei.
Wirklich?
Ja.
Jetzt, wo der quasi auf dem Weg dazu ist, die Champions League zu gewinnen, weil er jetzt endlich mal einen guten Verein trainieren kann, ja, scheinbar.
Er baut den
wird das nicht mehr so lange
der Benz. Und trotzdem spielt er Champions League und wir in der zweiten Super League. Florian Kohlfeld, kann man glaube ich so sagen.
Ja.
Florian Kohlfeld.
Kultfeld.
Ne? Ja, leider auch das noch. Wir sind Kult.
Kohlfeld.
Florian Kohlfeld spielt Champions League mit dem VfL Wolfsburg. Wie krass ist das denn? Und hat bisher alle Spiele gewonnen.
Gut, hat
Spiele
schon alles gewesen, richtig gemacht. Ja.
Alles gewonnen. Endlich mal eine gute Mannschaft. Ich muss sagen, viele Grüße nach Wolfsburg. Ich fand euch häufig doof.
Nachvollziehbar.
Aber erstens fand ich meine Zeit lang das Stadion relativ cool, als ich noch keine Ahnung hatte, weil ich einer der Ersten war, die sich den Stadionneubau mit angucken konnten. Ich war tatsächlich einige Male auch im alten VfL-Stadion. Das war mein erstes Auswärtsspiel von Werder Bremen, was ich gesehen habe, in Wolfsburg. Ich kann mich auch an den Aufstieg vom VfL Wolfsburg 1998 noch ganz gut erinnern, weil ich damals dieses Panini-Sammelalbum hatte und Roy Präger damals da noch gespielt hat. Kurz bevor er zum HSV ging. Und also wie gesagt, Wolfsburg und ich, wir haben eine fußballerische Nähe. Ich habe auch mein einziges Frauenländerspiel Brasilien gegen Norwegen in Wolfsburg gesehen mit dem Geschäftsvertreter Tobias Pollock, den wir letztens hier im Podcast hatten, in der Delmenhorst-Version.
Und da habt ihr jetzt auch noch gemeinsame Freunde.
Wir haben gemeinsame Freunde, Wolfsburg und ich.
Mhm.
Tatsächlich singt er die Hannover-Hymne. Er ist einer der wichtigsten Kabarettisten Norddeutschlands und Hannovers. Aber er ist auch der einzige Wolfsburg-Fan, den es gibt, denke ich.
Von die daher kriegen ihr sagen, Stadion voll.
Ja, manchmal.
Aber er ist quasi der Wolfsburg-Ultra.
Ja, von daher würde ich sagen, Matthias Brodovi, was ist eigentlich los beim VfL Wolfsburg?
Erzähl mal.
Ich werde ganz oft für einen Werder-Fan gehalten, weil ich ein W an meinem Auto hinten kleben habe. Das ist allerdings das Wolfsburg-W und jeder würde es erkennen, der sich mit Fußball auskennt, dass es nicht das Werder-W ist. Das W ist nicht in der Raute und das Wolfsburger W ist auch irgendwie breiter und weicher gezeichnet. Aber gut, ich habe kein Problem damit, denn ich finde Werder durchaus sehr sympathisch. Uns einen ja auch die Farben, grün-weiß. Und seit neuestem eint uns auch ein Trainer, der lange bei Werder war, jetzt am Schluss nicht wirklich erfolgreich, muss man sagen, aber doch immer sympathisch. Und ich sag mal so, Florian Kohfeldt scheint ja bei Wolfsburg die Mannschaft, und das ist ein guter Kader, tatsächlich zusammenzuführen. Und ich hoffe sehr, dass es ihm auch auf Dauer gelingen wird. Mein Gefühl sagt mir, es wird nicht ganz leicht, aber vielleicht kann er da Großes reißen. Und naja, vielleicht kommt er ja eines Tages zu euch zurück. Aber jetzt muss ich sagen, behalten wir ihn erstmal. Ich habe keinen Bock mehr auf einen Trainerwechsel in dieser Saison. Und ich gönne ihm, und ich glaube, das schafft er auch, dass er die Mannschaft auch im nächsten Jahr nach Europa führen wird. Ich glaube zwar nicht, dass Wolfsburg die Kapazitäten hat, die Champions League zu gewinnen, aber es ist doch schon mal schön mitzuspielen und eben tatsächlich jetzt auch mal ein Spiel wie gegen Salzburg, gegen die Roten Bullen da zu gewinnen. Also, lassen wir uns überraschen. In jedem Fall gibt's eine Achse Wolfsburg-Bremen. Mir gefällt das, ich find's gut und grüße euch ganz herzlich und wünsche euch den allerbesten Erfolg natürlich. Also irgendwann muss Werder raus aus der zweiten Liga. Das ist nicht einfach. Hannover dümpelt da schon lange rum. Ich wohne ja in Hannover. Bin übrigens offenbar der einzige Wolfsburg-Fan außerhalb Wolfsburgs. Jedenfalls radikale Wolfsburg-Fan. Also nicht radikal im Sinne von Ultra und ich mache irgendwelche Klamotten kaputt. Nein, aber überzeugter. Und ich glaube, zweite Liga ist im Moment sehr anspruchsvoll, macht Spaß. Aber ihr schafft das garantiert. Wenn nicht diese Saison, dann nächste Saison. Einen herzlichen Gruß in den Norden.
Vielen Dank, Matthias Brodovi. Zwei oder drei hochinteressante Sachen. Er grüßt in den Norden. Damit anerkennt er, in Hannover ist der Norden vorbei.
Und in Wolfsburg dann erst recht nicht. Korrekt. Und er hat gesagt, ihr schafft das. Meint er vielleicht indirekt damit, dass auch der HSV es schafft? Eigentlich nicht. Er weiß gar nicht, dass du
HSV-Fan bist. Ich glaube, er weiß nicht, dass ich HSV-Fan bin. Aber was ich auch noch interessant finde, und das ganz kurz, der SV Atlas macht ja gerade sehr viel richtig, kriegt nur sein Stadion nicht voll. Aber wenn es schlecht läuft, dann steigt der SV Atlas in die dritte Bundesliga auf und Werder steigt in die dritte Bundesliga ab.
Tobi, ich weiß gar nicht, was du da eigentlich immer für Theorien hast.
Dann gibt es aber Derbys, oder ist das Stadion wieder voll. Das wäre gut für den SV Atlas.
Ja, aber es gibt ja in der dritten Liga dann einfach noch viel weniger Derbys als in der Regionalliga. Der SV Atlas wird nicht aufsteigen. Das ist auch ein Bremen-Format, Tobi. Ich weiß gar nicht, warum du auf Mal immer über den Horst redest. Wir mussten extra schon dieses Delmenhorst-Format
einführen. Aber er sagt ja sehr wahre Sachen über Herrn Kohfeldt und über Werder Bremen und über den VfL Wolfsburg. Und ja, das W ist etwas weicher gezeichnet. Das muss ja irgendwie auch in das VW-Ding da passen. So, ja, ist ja vollkommen klar. Aber ja, du brauchst eine gute Mannschaft und einen guten Trainer und dann funktioniert das. Und es ist nicht so einfach. Es ist ja auch in Hamburg gerade nicht so leicht. Ich möchte da gar nicht weiter ins Detail gehen. Wir teilen ja das Leid.
Genau.
Mehr oder weniger.
Ich würde sagen, Matthias, wir haben auf jeden Fall Bock, Florian Kohfeldt mal in Wolfsburg zu sehen. Von daher besuchen wir dich gerne mal in Wolfsburg. Aber du müsstest aus Hannover ja mit nach Wolfsburg kommen. Aber lass uns doch mal zusammen zum Spiel gehen. Schöne Nummer. Richtig Bock hätte ich auf ein Spiel gegen Istanbul. Mhm. Denn ich glaube, heute fährt die 18 bis nach Istanbul. Fährt sie nicht, sie fährt aber durch die Martini-Straße. Und das ist das nächste Thema. Tobi, die SPD will die Straßenbahn in die Martini-Straße verlegen. Das ist super teuer. Und Achtung, jetzt komme ich mit meiner These. Das Gift für die Innenstadt, denn dann fährt da nicht mal mehr eine Straßenbahn.
Ich würde dem so auf jeden Fall zustimmen.
Tobi,
ganz einfach.
Abgesprochen war, dass du jetzt der Experte zu dem Thema bist und du schraubst hier, während ich dich fragen will, noch ein paar Nicknacks rein. Das ist natürlich richtig.
Wie heißen diese Nüsschen, wenn man nicht den Markennamen nennen möchte?
Also es sind auch nicht mal Nicknacks, sondern es sind Pennynacks. Nee, wir heißen Lidl. Lidl.
Also das sind Erdnüsse, die mit irgendeiner Teichhülle umhüllt sind und mit Paprikapulver gewürzt. Die sind gut, aber die müssen jetzt hier verschwinden.
Die können da stehen bleiben, aber wenn du reden willst,
nein, die müssen da jetzt weg, so. Also, pass auf, die Straßenbahn durch die Martini-Straße hat auch einen ganz langen Bart, weil das nicht, also die SPD erfindet das ja gerade nicht neu. Das fordern ja andere schon seit ein paar Jahren und das ist auch eine Forderung, die es schon vor Jahrzehnten gab. Und wahrscheinlich haben immer alle die Kosten gescheut und gesagt, nee, machen wir nicht. Und ich würde dir so zustimmen, wenn du sagst, da fährt die Straßenbahn nicht mehr durch, das ist das Gift für die Innenstadt überhaupt. Die SPD hat ja jetzt so schöne Grafiken gezeigt, eine von der Sonne beschienene U-Bahn-Straße, auf der Gras wächst und Liegestühle stehen und die Leute da irgendwie chillen.
Also
das funktioniert in der Truman Show, wo es Scheinwerfer gibt, die extra auf die U-Bahn-Straße scheinen, weil die Sonne kommt da nicht hin, da ist es immer kalt und dunkel und zugig. Das heißt, es wird da auch niemals schön. Und diese Straßenbahn macht das ganze Ding doch erst zu einer urbanen Einkaufsstraße im Grunde.
Als ich das gemerkt habe, dass die Straßenbahn in die Martini-Straße soll, also das Thema haben wir oft gehört, aber es kam dann eine Push-Nachricht und dann auch die nächste Push-Nachricht, dass die SPD das jetzt vorhat, da habe ich gedacht, ist das vielleicht ein Trick der SPD? Wenn man die Straßenbahn in die Martini-Straße verlegt, dann kann auf Mal in dem Bauzeitraum Maike Schäfer nicht noch irgendwelche anderen dämlichen Verkehrsprojekte.
Weil sie komplett ausgelastet ist?
Ja.
Ja, aber muss man nicht jetzt mal langsam sich wirklich Gedanken machen, wie man die Stefani-Brücke saniert und wie man die ganzen anderen in Duttenbrücken heile macht, die über die Weser führen? Und
Nö, also wenn ich Verkehrssenatorin
wäre... Radwege gibt es in dieser Stadt auch immer noch viel zu wenige, auch wenn man irgendwie den Wall sperrt und hier und da ein Tralala veranstaltet. Also das ist ja alles... es fehlt irgendwie das Konzept, es fehlt eine Idee. Und nur zu sagen, wir verlegen die Martini-Straße und von da wird alles besser, ist auch Kokolores. Außerdem hat man dann 10 Jahre lang Baustellen. Also ich meine, man muss ja die Schienen auch erstmal in die Martini-Straße reinbohren. Da ist man ja Ewigkeiten lang mit beschäftigt. Und dann muss man aus der U-Bahn-Straße die Schienen auch wieder rausnehmen und alles neu pflastern und dann den Rasen sehen und die Liegestühle aufstellen und Scheinwerfer, damit da auch mal Licht hinkommt und so. Also das ist doch Käse. Das ist wirklich Käse.
Ja, viele sagen jetzt ja, bei Werder Bremen gehen irgendwann die Lichter aus und dann könnte man diese Technik nehmen, womit die ihren Rasen bestrahlen.
Das ja, man könnte auch die Flutlichtmasten abmontieren und dann in die U-Bahn-Straße schrauben oder so. Irgendjemand hatte jetzt gefordert, das war glaube ich ein Leserbrief in der Zeitung, die mich bezahlt, es müsse unbedingt die Ansgari-Kirche wieder aufgebaut werden.
Und das dafür stand im St. Pauli-Tittenkurier?
da hat Stefan Ost sein Volontariat gemacht. Bevor er dann Spiegel-Chefredakteur wurde und vorher mit der RAF Interviews geführt hat. Und also einer der großen deutschen Journalisten. Nein, das stand im Weserkurier. Aber auch wenn man die Kirche da wieder aufbaut, ist dem auch nicht geholfen. Außerdem kommen dann in den Dom noch weniger Leute, weil so viele Gläubige gibt es ja auch nicht mehr. Da hilft auch die EKD-Synode wahrscheinlich nichts, um die Kirchen alle wieder voll zu machen.
Der ist recht nicht online.
Und, aber es wäre doch wahrscheinlich klüger, 50 Millionen soll diese Straßenbahnverlegung kosten, 50 Millionen Euro, dieses Geld zu nehmen, in der U-Bahn-Straße ein paar Häuser zu kaufen, die abzureißen und zu entwickeln und damit zu zeigen, lieber Herr Zech, lieber Herr Jakobs, liebe anderen Immobilienmenschen, die es gibt, guck mal, wir machen hier tolle neue Sachen und mach doch mit. Und die U-Bahn-Straße ist ja wirklich keine Schönheit von den Häusern, die da stehen. Und dann sind unten die Geschäfte leer, oben in die Büros will auch keiner mehr. Aber zu Wohnungen umfunktionieren, wie das irgendwie alle Welt fordert, kann man die Dinger ja auch nicht machen, weil da scheint ja gar kein Licht. Also die haben ja eine so große Raumtiefe, dass da halt kein Tageslicht hingelangen kann in die Mittelpunkte. Und in so einer Innenkabine möchte ja niemand leben.
Genau, du musst da schon gucken.
Ja, und deshalb funktioniert das mit den Wohnungen nicht so einfach und deshalb müsste da erstmal im großen Stil abgerissen werden, wenn man wirklich etwas umfunktionieren wollen würde. Wobei ich mir eigentlich auch nicht vorstellen kann, dass das unbedingt so nötig ist, weil so tot, wie die Innenstädte geschrieben werden, sind die eigentlich auch überhaupt nicht.
Ja, weil du vor allem auch von Punkt 1 zu Punkt 2 und Punkt 3 relativ easy mit der Straßenbahn fahren kannst und man ja auch diese ÖLF jetzt, die öffentliche Linie 5 oder sie heißt, gerade eingeführt hat.
Und wie cool ist das denn? Ich meine, in wie vielen Städten kannst du dich in die Straßenbahn setzen und im Kreis fahren? Also es gibt in Berlin diese Buslinie 100, die dich irgendwie einmal im Kreis zu allen Sehenswürdigkeiten kutschiert, ein öffentlicher Linienbus, ist auch super. Bezahlst irgendwie 3 Euro für die Einzelfahrt, kannst einmal im Kreis fahren, hast alles gesehen. Und das machst du dann in Bremen auch. Dann machst du halt auch so eine Circle Line. Und warum gibt's denn in Bremen keine Ringbahn? Irgendwer, jede Stadt, die was auf sich hält, eine Ringbahn. Hamburg hat die U3, Berlin hat diese Ringbahn, die ja Ringbahn heißt. Bremen könnte sich doch auch so eine Linie, meinetwegen.
Ja, die gibt's doch schon.
Genau. Ja, aber die fährt ja in einem sehr kleinen Ring. Ja, also den Ring müsste man mal ein bisschen größer fassen, damit man auch ein bisschen mehr zu gucken kriegt.
Generell finde
ich und dann, cool. Und dann müsste halt die U-Bahn-Straße mal neu gepflastert werden. Und ich meine, die SPD sagt dann, da fahren zu viele Straßenbahnen durch und deshalb ist sie immer voll und deshalb trauen sich die Fußgänger nicht von der einen zur anderen Straßenseite und deshalb hat die U-Bahn-Straße keine Qualität und ist ein Angstraum. Ein Angstraum für die Fußgänger. Also so häufig fährt bei dem popeligen Takt, den die Bremer Straßenbahn ja insgesamt fährt, mit ihren 10 Minuten, so viele Straßenbahnen fahren da gar nicht durch die U-Bahn-Straße durch.
Ja,
man muss halt immer hinten, man muss immer ein bisschen gucken, ob von links und rechts was kommt, klar, aber das musste überall und wild gewordene Fahrradfahrer gibt es ja auch ohne Ende, die anderen über den Haufen radeln. Es gibt Städte, wo die Haupteinkaufsstraße durch eine Straßenbahn durchschnitten wird, wo 5 Linien im jeweils 7,5-Minuten-Takt fahren und trotzdem muss man nicht die ganze Zeit um sein Leben fürchten. Und die funktionieren auch.
Ja, und du musst ja auch, also, du kannst ja wirklich links und rechts von der Straßenbahn gehen und der Witz ist ja, wenn man jetzt sagt, die U-Bahn-Straße ist leer, ja, wenn man jetzt den Leuten noch mehr Platz gibt, und sich das Gedränge nicht auf links und rechts bezieht, sondern du die mittlere Fläche rausnimmst, wo die Straßenbahn lang fährt und da dann Fläche ist, ja, dann sieht es ja noch leerer aus.
Dann sieht es noch leerer aus, eben. Und das ist dann Urbanität durch Dichte versus Urbanität durch Weite. Und dann hast du riesengroße Plätze, die auch nicht mehr schön aussehen.
Ja, genau, also, riesengroße Plätze, ist nicht sehr, vor allem leere. Aber wenn du dir vorstellst, du kannst vom Brill einmal durch die Innenstadt ins Viertel fahren, und was ja, ja die verlängerte Innenstadt ist, die nur irgendwie bedeutend besser funktioniert.
Also das ist doch super, eigentlich ist das toll. Da könnte meinetwegen auch, könnten da 4 Linien durchfahren und dann im 5-Minuten-Takt. Dann hast du da zwar ständig eine Bahn, muss immer ein bisschen aufpassen, klar muss man ein paar Ampelanlagen schalten. Aber davon profitiert doch die Innenstadt, wenn man da ständig durchkommt und durch muss und sich das angucken kann. Klar, es ist irgendwie blöd, dass die direkt am Rathaus vorbei donnert, an diesem mittelalterlichen Haus. Aber das kriegt man halt auch nicht anders gelöst.
Ich kann ja trotzdem vom Marktplatz mir das Rathaus angucken. Die fährt ja, aber jetzt ist ja kein Zug, kein Güterzug.
Eben, das ist kein Güterzug. Kann. So große Vibrationen entstehen da auch nicht.
Dann
aber es fehlt an Vorstellungskraft.
Ich könnte mir gut vorstellen, wenn man das in 10 Jahren geschafft hat, ist die nächste Idee, um die Innenstadt zu beleben, sollte man die Straßenbahn
in die U-Bahn-Straße legen, ne?
Genau.
Ja, das glaube ich auch.
Auch um vielleicht dann die U-Bahn-Straße, wenn man es geschafft hat, über Projekte da doch Wohnen und altersgerechtes Wohnen und so reinzubringen, die Wohnhäuser dichter anzubinden.
Du hast ja gerade gesagt, das ist ein Ausweichmanöver, um die Mobilitätssenatorin Schäfer lahmzulegen.
Vielleicht ist es auch nicht schon lahm, aber
ich glaube, es ist ein Ausweichmanöver, um einfach darzustellen, dass man absolut keine Fantasie hat,
ja,
keine Vorstellungskraft. Also wenn wir jetzt eh schon bei schienengebundenen Fahrzeugen sind, jetzt steht irgendwie die Forderung im Raum, die Deutsche Bahn zu zerschlagen und den Fahrbetrieb, also die Züge von den Schienen loszukoppeln und eine Firma zu gründen, die dann die Schienen betreibt. Jetzt am Wochenende gab es ein Interview mit dem ehemaligen Chef der Schweizer Bundesbahn. Den haben sie dann gefragt, wäre das klug, die Deutsche Bahn so und so zu machen? Und dann sagt er, seit 20 Jahren weiß doch niemand, was man eigentlich von der Bahn erwartet. Da ist es piepegal, ob man das privatisiert oder nicht privatisiert oder loslöst oder zerschlägt oder weiß der Kuckuck was macht. Solange die Politik nicht weiß, was sie eigentlich von der Bahn wünscht, wird es auch niemals eine gute Bahn geben. Und dann kannst du zwar fordern, dass die Leute vom Auto auf die Bahn umsteigen sollen, und du kannst das meinetwegen auch so machen, dass du halt Autofahren immer teurer machst und Bahnfahren bleibt dann beim Preis gleich, aber irgendwann können die Leute dann nicht mehr anders, weil Autofahren 1.000 Euro kostet und der Zug kostet 100 Euro. Aber dann sind die Leute auch unzufrieden, das ist doch scheiße. Also wenn man das Angebot besser macht, dann steigen die Leute ja auch von alleine um. Aber dafür bräuchte man auch eine Vorstellungskraft, was man eigentlich will. Und das ist mit der Bremer Innenstadt genau das Gleiche. Die Leute wissen nicht, was sie sich eigentlich von der Innenstadt erhoffen. Und solange diese Ideenfindung nicht abgeschlossen ist, kann man mit der Bremer Innenstadt sowieso nichts machen.
Okay, man kann mit der Bremer Innenstadt nichts machen. Aber ich möchte dir jetzt, Tobi, beantworten, was ich für eine Erwartung an die Deutsche Bahn stelle. Und zwar, dass sie mich möglichst schnell nach Bremerhaven bringt, denn da ist es auch relativ schön.
Da ist es in der Tat relativ schön. Da fährt zwar keine Straßenbahn und es funktioniert sonst auch nicht so viel, aber was funktioniert, erzählt uns jetzt unser Freund Patrick Florenkowski.
Der Typ von Buten und Binnen, der Typ von Radio Bremen in diesem Podcast in Bremerhaven.
Hallo Patrick.
Ja, moin ihr zwei. Schön, dass ich auch mal wieder meinen Senf dazugeben darf. Schön, dass ich wieder dabei sein darf. Ich muss mal vorneweg sagen, ich habe gar nicht so viel krasse, spannende, neue Dinge, die sich hier in Bremerhaven getan haben. Corona-Zahlen gehen runter. Wir sind jetzt irgendwo, Werder-Fans dürften das kennen, im unteren Mittelfeld, was die Inzidenz angeht. In der Warnstufe wurden wir ein bisschen runtergestuft. Das heißt, auch da alles ein bisschen entspannter inzwischen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich mal ein paar kleine, nennen wir es mal, Feel-Good-News, Kultur, vielleicht ein paar kleine nette Anekdötchen. Und fange da mal an mit einer Geschichte, bei der ich leider selbst gar nicht dabei war, weil ich letzte Woche Urlaub hatte und in Frankfurt war. Aber die Bundeskanzlerin war ja zu Besuch in Bremerhaven auf ihrer großen Abschiedstournee, wie auch immer man es nennen will. Und das war natürlich ein großes Ding hier in Bremerhaven, dass die Kanzlerin hier nochmal vorbeikommt im deutschen Auswanderhaus und sagt Tschüssikowski. Hat da ja auch nochmal so ein bisschen für mehr Menschlichkeit in der Migrationspolitik und so geworben. Muss wohl ein großes Ereignis gewesen sein. Sehr, sehr schön. In dem Zusammenhang Merkel übrigens, ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, dieser Grieche, der hier ein Restaurant hat, der sich eine Wachsmerkel aus China gekauft hat, die ja jetzt inzwischen übrigens in Bremen in der CDU-Zentrale steht, weil der Grieche die hier in seinem Restaurant nicht so ausstellen durfte, konnte, wie er es wollte. Also wer sich mal eine das China-Imitat von Angela Merkel angucken will, das steht jetzt bei euch in Bremen in der CDU-Zentrale. Und wo wir beim Thema Migration vielleicht auch sind, da kommt der von mir angesprochene kleine Kulturtipp mal rein. Es gibt eine Theatergruppe aus dem Landkreis Cuxhaven hier, das letzte Kleinod. Die machen immer so szenische Rundgänge an historisch wertvollen Orten. Und einer dieser Orte ist der Kolumbusbahnhof hier in Bremerhaven. Das ist so im Prinzip das Kreuzfahrtterminal früher gewesen, wo die großen Schiffe angelegt haben oder abgefahren sind, wo sehr viele Auswanderer im Prinzip Deutschland für immer verlassen haben, wo die Amerikaner damals in den 60ern und 70ern angekommen sind. Und ja, das letzte Kleinod, diese Theatergruppe, ich konnte mir das Stück schon angucken, haben einen Rundgang durch diesen Kolumbusbahnhof gemacht, der ja bald abgerissen werden soll. Kann man sich auch immer noch angucken. Und nehmen einen so ein bisschen mit in auf so eine Zeitreise. Wie war das damals? Wie war das für die Menschen, die angekommen sind? Wie war das für die Menschen, die hier in Bremerhaven gelebt haben? Und ich bin ja zugezogener Bremerhavener, kenne also so diese ganzen Stories nicht wirklich oder habe da keinen Bezug zu, aber die haben es wirklich geschafft, mir teilweise richtig krass Gänsehaut zu geben, weil die es wirklich gut geschafft haben, so dieses Feeling von damals zu vermitteln. Ja, wie sich das hier für die Leute angefühlt haben muss, als die goldene Zeit in Bremerhaven, als hier in Bremerhaven auch richtig viel Geld war, als die Amis, wie gesagt, kamen und das Ganze hier aufgemischt haben und so. Das war sehr, 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 sehr gut inszeniert. Kann ich jedem empfehlen. Passenger Processing heißt das. Also wer sich so ein bisschen für, sagen wir mal, die Ein- und Auswanderungsgeschichte hier in Bremerhaven oder insgesamt für Bremen interessiert, der kann sich das gerne mal angucken. Kriegt von mir einen richtig, richtig fetten Daumen nach oben. Genauso freue ich mich, dass dieses Jahr ja endlich wieder die Weihnachtsmärkte stattfinden können. Ich glaube, bei euch ist ja inzwischen auch alles soweit geklärt worden. Bei uns hier auch kann auch wieder der kleine schnuckelige Weihnachtsmarkt stattfinden. Das heißt, endlich wieder Glühwein. Ich war vor 2 Wochen war ich auf dem Freimarkt bei euch und ein paar Kollegen von mir haben das auch schon irgendwie als Anlass genommen, den ersten Glühwein zu trinken, muss ich ja ganz ehrlich sagen, bin ich überhaupt nicht so für zu haben. Also Glühwein generell ist, oh ja, kann man mal 1-2 trinken, aber vor 2 Wochen, da waren es ja auch noch irgendwie 17, 18 Grad hier, wie man sich da den Glühwein reinkippen kann, ich weiß es nicht. Aber vielleicht hat ja der Glühwein bei vielen Leuten auch dafür gesorgt, dass die Abwehrkräfte gestiegen sind und deswegen die Inzidenzen im Land auch wieder nach unten gegangen sind. Ich weiß es nicht. Ich will mich da mal nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Viel mehr habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht. Es tröpfelt im Moment alles so ein bisschen vor sich hin. Es passiert nicht so unglaublich viel. Auch nicht hier in Bremerhaven. Da ist aktuell alles ruhig, alles tutti. Aber man muss ja auch mal sagen, nach diesen 1,5 Jahren aufregenden Monaten, Wochen, die wir da so hatten, bisschen Ruhe tut uns allen ja vielleicht ein bisschen gut. Und damit verabschiede ich euch jetzt auch in die jetzt langsam anfangende Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, ihr habt eure Geschenke schon alle gekauft. Denn, auch das habt ihr ja vielleicht gehört, es könnte dieses Jahr zu Engpässen kommen. Containerstaus in Häfen, Bremerhaven noch nicht so, aber andere große Häfen, Schiffe, die irgendwie zu lange jetzt durch Corona unterwegs sind oder nicht fahren können und so. Also wer Spielzeug und Ähnliches kaufen will, oder Bücher auch sehr krass betroffen, sollte das jetzt langsam machen, denn sonst könnte es zu spät sein. So, mit diesem Tipp sage ich auf Wiedersehen, macht es gut, tschüssi.
Tobi, nichts könnte ich Besseres fragen als, hast du schon alle Weihnachtsgeschenke? Frage ich aber nicht, sondern ich frage, Tobi, wenn Angela Merkel nach Bremen gekommen wäre und nicht nach Bremerhaven und du hättest sie an die Hand genommen und gesagt, Angie, ich zeige dir nochmal die schönsten Seiten der Stadt, was hättest du da mit ihr gemacht?
Ich wäre mit ihr in den Ratskeller gegangen, hätte eine Runde Knipp bestellt, ein paar Humpen Bier und Frau Merkel gefragt, wie geht's Ihnen? Was machen Sie? Wollen wir noch ins Auswandererhaus fahren? Wollen Sie gucken, wie Sie schnell hier aus Deutschland flüchten können? Und dann sagt sie, nee, ich fahre jetzt wieder nach Mecklenburg in die Uckermark und setze mich dahin und schäle Kartoffeln.
Ich muss sagen, ich hätte Angie an die Hand genommen und hätte, tut mir wirklich leid, dass ich das sagen muss, was jeder sagt, aber ich hätte mit ihr schön Rollo gegessen, aber nicht am richtigen Eck, sondern hier am St. Jürgen-Eck, da ist nämlich ein bisschen ruhiger und ist mehr Steintor, viel schöner. Und dann hätte ich mich mit ihr, glaube ich, auf die Bremen 4 Bank gesetzt, weil die so schön gelb ist. Und dann hätten wir uns das Weserstadion angeguckt und dann hätte ich gefragt, Angie, es gab mal die Idee, dass du nach Hamburg kommen willst. Das hat, glaube ich, rein Olli Schulz erfunden. Aber wäre Bremen nicht auch was für dich? Bremen ist der Platz für dich. Hat, glaube ich, Superpunk auch schon gesungen. Von daher klingt es ein bisschen wie eine Überleitung.
Ne? Ja, wieder viel zu viel Trubel. Aber ja. Patrick sagt, er hat vom Feeling her ein gutes Gefühl. Das passt.
Soll ich dir sagen, wo meine Überleitung hingehen sollte? Angie können wir nämlich hier gebrauchen. Es werden Mathelehrer gesucht. Und die ist immerhin Physikantin oder so.
Ja.
Angela, wär's nicht
das
so?
Das wär's doch.
Schön,
Frau Merkel, kommen Sie, wir zeigen Ihnen mal die schönsten bremischen Schulen und die schönsten Bremer Schultoiletten. Bitte werden Sie doch Mathelehrerin bei uns.
Das wäre doch geil. Angela Merkel.
Weißt du, andere von ihrem Kaliber gehen dann irgendwie nach New York an die Columbia und unterrichten Politikwissenschaft. For what?
Genau, ich bin da mit
Frau Merkel war ja schon immer viel bodenständiger als der Rest der Welt. Die macht Matheunterricht an den Bremer Grundschulen.
Genau, wie sagte die Terrorgruppe noch, im Zahlenraum von 1 bis 6 bin ich ein Riesenferkel. Doch könnte ich nie mit Angela Merkel. Oder? Aber sie kann es unter Beweis stellen, Angela, wir brauchen dich an den Bremer Schulen. Einfach mal bei Sascha Euler melden, oder?
Ja.
Die sind ja fast in derselben Partei.
Telefonnummer sollte sie haben.
Genau, ansonsten kann Bo wieder was regeln. Wenn er nicht gerade Hey Jude covert, dann kann er auch mal eine Telefonnummer rausgeben. Ja. Jemand anders, der gerne Hey Jude covern würde, alter Schwede, wir können mal Personal... News raushauen. Auf Pavlenka geht im Sommer, im Winter weiß kein Mensch, aber es ist jemand gekommen. Und ich habe festgestellt, du weißt gar nicht, was los ist. Ich habe das in diese, kann man mal erzählen, aus der Schule plaudern. Es gibt die Kulturambulanz in Bremen, es gibt Bremen-Ost und es gibt ein Krankenhausmuseum und die haben einen neuen Leiter. Und ich fand das so wichtig, dass ich das hier bei uns ins Pad, kann man sagen, in die Planung reingeschrieben habe. Und du hast gesagt, hä, ich wusste gar nicht, dass es ein Krankenhausmuseum gibt.
Ja. Und deshalb müssen wir da dringend drüber sprechen. Timo, erzähl mir bitte, was ist das für ein Krankenhausmuseum?
Es ist grundsätzlich eine ganz schöne Nummer. Es gibt eben die Aktion Kulturambulanz vom Klinikum Bremen-Ost. Mhm. Und die wirken damit praktisch in ihren Stadtteil hinein, in Osterholz. Und haben da praktisch, ich sag mal, auf dem Weg von Bremen Richtung Achim oder Richtung Raus.
Richtung Raus.
Eine schöne Möglichkeit, nochmal Kultur zu erleben. Und da gibt es eben den Kulturzweig. Da kannst du richtig Kulturveranstaltungen angucken. Ja. Kann ich kurz eben erzählen, mit dem Klinikum Bremen-Ost oder mit der Kulturambulanz sind wir über die Nordkurve in Lemwerder verbunden. Die gehören auch dazu. Und zum Krankenhausmuseum sind wir ganz anders verbunden, denn der große Yannick Sackwehr heißt der, glaube ich, leitet jetzt das Bremer Krankenhausmuseum und bringt da richtig frischen Wind rein. Das ist ein Typ, der ist noch jünger als wir, hat auch eine bedeutend bessere Frisur als wir und
wirklich?
Ja, noch besser und leitet jetzt den Bums und ist ein sehr formidabler, aber auch kluger Typ und der wurde letztens in deiner Zeitung, und es ist nicht der St. Pauli Tittenkurier gewesen, sondern eben der Weserkurier, besprochen. Und als ich das gesehen habe in der Vorberichterstattung, dachte ich erst, das wäre dieser Glatzkopf von Buten und Binnen, dieser Politikexperte. Aber nein, es war Yannick Sachwey. Und der ist jetzt der neue Mann im Krankenhausmuseum. Und tatsächlich sind wir natürlich schon da gewesen bei der langen Nacht der Museen, haben da ein schönes Becks getrunken und uns den Laden angeguckt. Und das sollte man mal machen, auch außerhalb des der langen Nacht.
Was gibt's denn da zu gucken?
Ja, die haben wechselnde Ausstellungen. Und du lernst einfach wirklich historisch nochmal kennen, wie wurde mit den Kranken umgegangen. am Rande
also, der Gesellschaft. Also ist das ein medizinhistorisches Museum oder geht es da nur um die Geschichte der Kliniken in Bremen oder nur um die Geschichte des Klinikums in Bremen-Ost oder
genau, es geht
nur um die psychiatrische Klinik?
Genau, es geht um die Psychiatrie vor allem.
Ja.
Und es geht vor allem in vielen Bereichen immer wieder um die Psychiatrie. So hab ich's kennengelernt. In der spannenden Zeit irgendwo rund um 33 bis 45, aber eben auch davor. Und da ist eben die große Frage, wie sind wir früher mit unseren Kranken umgegangen und was können wir da heute daraus lernen? Und ja, es ist praktisch eine Geschichte der Psychiatrie, so habe ich es verstanden.
Okay, weil es ist ja, also Medizingeschichte ist ja ein hochinteressantes Thema und auch Forschungsfeld, über das es ja einiges zu erzählen geben könnte. Wäre das nicht so ein Nischenprodukt aus Geschichtswissenschaft und Medizin und Museen, die nicht gerade Van Gogh in 3D zeigen, haben ohnehin ein schweres Leben, nicht?
Genau, ich kenne auch hier die Headline war 60.000 Lebensgeschichten aus der Psychiatrie.
Hochinteressant, man muss sie sichtbar machen, nicht? Dafür ist ein Museum da. Wir sollten vielleicht mal einen Ausflug dahin unternehmen,
Timo. Genau, die älteste steht hier, stammt von 1851, das war irgendwie kurz vor der Nazi-Zeit. Und der junge Mann ist hier abgebildet in einem blauen Hemd vor den Akten aus 1966. Aber man hat da schon, denke ich, einen schönen, bunten Einblick in die
Psychiatrie. Aber ohne ihm nahe zu treten zu wollen, jetzt wo ich das Foto sehe, also viel frisieren muss man da auch nicht.
Ja, es hat auf jeden Fall wenig falsch gemacht.
Richtig. Guter Friseur.
Genau, ein schönes Gesicht braucht Platz. Ich würde sagen, wir sind ziemlich weit in dieser Sendung gekommen. Und wir haben auch ein Herz für Kultur, haben wir ja gerade schon gesagt.
Eben, also du auf jeden Fall hast ja ein riesiges Herz für Kultur.
Aber berufsbedingt, ne?
Aber die Frage ist, neben dem doch wirklich interessanten Krankenhausmuseum in Bremen-Ost, noch ganz kurz, das Klinikum Bremen-Ost liegt ja an der Züricher Straße.
Hallo.
Da ist ja ein Fehler drin, aber ich bin da neulich vorbeigefahren. Es gibt da drunter ein Schild, das das erklärt. Woher kommt der Name Züricher Straße? Und mal abgesehen davon, dass da ein I zu viel in diesem Namen ist und das ja richtigerweise Zürcher Straße heißen müsste, steht da drunter, die Stadt Zürich ist Hauptort des gleichnamigen Schweizer Kantons. Und da haben sie zumindest eines richtig gemacht und nicht von der Hauptstadt geschrieben, sondern vom Hauptort, weil es keine Hauptstädte gibt in der Schweiz. Das haben sie gut gemacht. Aber weg von dem, was geht sonst in der Bremer Kultur?
Genau, Habe People, Habe People, Habe People stellt uns praktisch die Kulturtipps bereit. Es ist nicht Pascal Faltermann selber, aber es ist Marcel Claude. Und ich würde fragen, alles im Lot auf dem Boot,
Marcel Claude.
Was geht?
Ja, moin Timo, moin Tobi. Ich habe tatsächlich drei Veranstaltungstipps ausgesucht, die ich in den nächsten Tagen in Bremen empfehlen möchte. Ich versuche in dieser Rubrik Kultur generell und Konzerte insbesondere zu finden, von denen ich glaube, dass sie ganz vielen eurer HörerInnen ebenfalls sehr gut gefallen werden. Und gleichzeitig ist natürlich auch ganz viel subjektiver Geschmack dabei. Also, los geht's. Als erster Weihnachts- bzw. Wintermarkt Bremens öffnet das Findorfer Winterdorf am 11. November seine Tore. Bereits im 8. Jahr hat das engagierte Team ein kleines, gemütliches Dorf mit verschiedenen Sorten Glühwein, heißen Cocktailkreationen, verschiedenen Speisen, Licht, Feuer und ganz viel Atmosphäre gestaltet. Neben der aufwendigen Dekoration werden alle Hütten selbst aus Holz gebaut und durch Licht- und Feuerinstallationen in Szene gesetzt. Dieses Jahr wird es sogar 5 oder 6 frisch gezapfte Sorten Bier geben. Neu ist in diesem Jahr der Standort. Nach mehreren Jahren am Kulturzentrum Schlachthof zieht das Findorfer Winterdorf in diesem Jahr einige Meter weiter an die Kreuzung Hemmstraße-Fürther Straße, genauer gesagt auf das Gelände um die Jan-Reiners-Lok. Auch am neuen Gelände wird das Findorfer Winterdorf in der Tradition der letzten Jahre ein zentraler Treffpunkt für die Nachbarschaft und für alle BremerInnen sein, die Lust auf ein paar leckere Getränke, entspannte Stunden und gute Gespräche haben. Nach der Eröffnung am 11. November bleibt das Findorfer Winterdorf voraussichtlich bis Mitte Januar geöffnet.
Mein zweiter Veranstaltungstipp ist das Konzert der niederländischen Band De Wolf am 19. November im Tower Musikclub. Nach der Verschiebung ihrer Herbsttour in den April 2022 hat sich das Trio nämlich jetzt dazu entschlossen, im November dennoch 3 exklusive Konzerte in Deutschland zu spielen. Das Besondere dabei, das Publikum ihrer Jukebox-Mini-Tour bestimmt durch eine Abstimmung vor der Show die Setliste des jeweiligen Abends. Aus 50 vorgegebenen Songs in einer Jukebox kann jeder Fan mit Hilfe einer Münze vor dem Konzert seinen Favoriten auswählen. Am Ende wird das Ergebnis zusammengezählt und daraus spontan eine Setliste erstellt. Die psychedelisch angehauchte Heavy- und Bluesrock-Band hat trotz ihres sogar noch recht jungen Alters bereits 8 Alben veröffentlicht. Benannt haben sie sich übrigens nach The Wolf aus Quentin Tarantinos Pulp Fiction. In ihrer Heimat wurden sie schnell zu einer Macht im Vintage-Rock-Bereich und gelten dort als Wegbereiter für die Retrowelle. Tickets für das Konzert gibt es im Vorverkauf. Ja, und noch bis zum 14. November können sich die BremerInnen auf beeindruckende Lichtkunst in der Innenstadt freuen. Insgesamt 10 Tage lang werden die Fassaden von zahlreichen historischen Gebäuden illuminiert und bringen unter dem Motto Herbstmomente Licht in den Beginn der dunklen Jahreszeit. Nach dem überwältigenden Erfolg im letzten Jahr nehmen in diesem Jahr die Fassaden vom Schütting, der Handwerkskammer, der Baumwollbörse, der Unsere Lieben Frauenkirche, ein Haus in der Sögestraße und als besonderes Highlight der Bremer Dom am audiovisuellen Erlebnis teil. Diese Gebäude werden durch den Berliner Lichtkünstler Daniel Margraf mit Bild- und Videoprojektion schmuckvoll in Szene gesetzt. Lasst euch also täglich von 17 bis 23 Uhr noch bis zum 14. November von der Lichtkunst in der Bremer Innenstadt verzaubern. Ja, das waren meine 3 Tipps für die heutige Ausgabe. Weitere Kultur- und Konzertempfehlungen gibt es natürlich täglich im Bremer Stadtmagazin hbpeople.de.
Oha! Jetzt. Dann stürmen wir jetzt also direkt auf den Marktplatz, schauen uns die Lichtershow an und warten darauf, dass nächste Woche die Weihnachtsmärkte eröffnen. Und dann gehen wir Glühwein saufen und machen nur noch Open-Air-Podcast live von den Weihnachtsmärkten in Bremen und umzu.
Genau, und wir hauen nochmal schnell, würde ich sagen, The Wolf mit ihrem Nummer 1 Spotify-Hit Live Like You, also mit dem Song, der bei Spotify auf Nummer 1 am beliebtesten gesetzt ist von The Wolf. Kann man sich mal anhören. Hättest du noch einen Song?
Er sprach ja von Pulp Fiction. Bei Wetten, das wurde dann auch getanzt. Uma Thurman und John Travolta in Pulp Fiction, der große Tanz. Wir könnten auch das Lied hören, aber vielleicht muss man für den Twist, der da gespielt wird, nochmal auf Pause drücken und ein bisschen rumschneiden. Von daher lassen wir das jetzt sein und verabschieden uns in die Nacht. Und ich empfehle trotzdem wärmstens das neue Album von The War on Drugs, das ist ein schwieriges Wort, das ich nicht aussprechen kann, zu hören. Das ist, wie Bruce Springsteen in seinen stadionrockigsten Momenten plus dem Stadionrock von den Killers. Wer die volle Dröhnung Stadionrock haben möchte, aber Coldplay nicht mag, der ist da bestens mit bedient.
Ich denke bei Stadionrock nur noch an Jens Nowotny, Fußballgott.
Ist aber halt nur Nummer 2.
Und wir verabschieden uns, oder? Es hat keinen Zweck mehr.
Gute Nacht.
Wir sehen uns
zum nächsten Mal.